Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. An diesem Sonntag hält ein deutscher Pfarrer in der Andreasgemeinde von Valletta eine Predigt. Klaus-Peter Edinger heißt der Pfarrer, eigentlich schon im Ruhestand, aber noch einmal in einem Auslandseinsatz beim Tourismuspfarramt der Evangelischen Kirche Deutschland in Valletta, der Hauptstadt des Inselstaates Malta. Wir kennen uns aus Harare, der Hauptstadt von Simbabwe, wo er mir, dem Journalisten, in der Rolle des Pfarrers der deutschen Gemeinde zusammen mit dem deutschen Botschafter als rettender Engel aus einer Polizeizelle helfen konnte. Jetzt bekomme ich immer per Mail seine Predigttexte zugeschickt. Und dieser eine Text für den Gottesdienst seiner Gemeinde heute, kurz nach dem 20. Jahrestag der New Yorker Fliegerattentate, weckte mich auf wie ein Trommelwirbel. Klaus-Peter hat mir erlaubt, seinen Text hier vorzulesen. Und dafür komme ich extra in den Gottesdienst, um mir so eine veraltete und überholte Geschichte anzuhören. Bei all unserem wissenschaftlichen Fortschritt können wir die doch getrost in der Mottenkiste ablegen. So, liebe Gemeinde, werden vielleicht manche von euch gedacht haben, als ich diese alte Schöpfungsgeschichte vorgelesen habe. Als der Herr Himmel und Erde machte, heißt es gleich zu Anfang. Dabei wissen wir doch, dass die Welt aufgrund einer ungeheuren Energie durch einen Urknall entstanden ist und sich seitdem mit Lichtgeschwindigkeit immer weiter ausbreitet. Da formte Gott den Menschen aus einem Erdenkloß und blies ihm den lebendigen Odem ein. Dabei wissen wir doch heute, dass der Mensch sich in einem Millionen Jahre langen Evolutionsprozess allmählich aus anorganischer Substanz in organisches Leben, Pflanzen und dann Tiere bis hin zum Menschenaffen entwickelt hat. Biblische Schöpfungsgeschichte auf der einen Seite, moderne naturwissenschaftliche Forschung auf der anderen Seite. Da fällt es sicher schwer, sich für eine Seite zu entscheiden. Und entscheiden müssen wir uns. Beides lässt sich nicht miteinander vereinbaren. Dafür sind die Gegensätze in der Anschauung zu gewaltig. Eigentlich könnte ich dann hier die Predigt ja beenden und euch auf die neuesten Forschungsergebnisse über die Entstehung der Welt verweisen. So jedenfalls ist das landläufige Auffassung. In Wirklichkeit aber geht es um viel mehr. In Wirklichkeit geht es hier nicht um eine naturwissenschaftliche Beschreibung der Weltentstehung. Daran hatten die Menschen damals vor mehr als 3000 Jahren wenig Interesse. Vielmehr bewegte sie die Frage, wer sind wir eigentlich als Menschen in diesem gigantischen Kosmos? Und was ist überhaupt der Mensch? Was macht ihn zum Menschen und was macht sein Leben aus? So wird das zum Beispiel in einem Schöpfungspsalm beschrieben. Da wird genau diese Frage gestellt. Was ist der Mensch? Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? An Bibelstellen wie dieser wird nun der noch viel bedeutendere Unterschied bzw. Gegensatz zu unserer heutigen Auffassung vom Menschsein deutlich. Ich will versuchen, die Frage, was der Mensch ist, in seiner Gegensätzlichkeit von damals und heute skizzenartig nachzuzeichnen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, heißt es im 8. Psalm. Da ist also von dem Menschen die Rede in seinem Gegenüber zu einem Du. Dieses Du denkt an ihn. Und dieses Du ist niemand anders als Gott. Du, Gott, gedenkst des Menschen. Du nimmst dich seiner an. Du bist für den Menschen da. So ist das ja auch in unserer Schöpfungserzählung. Der geschaffene Mensch hat ein Gegenüber, eben den Schöpfer. Dem hat er sich zu verdanken. Der schenkt ihm das Leben, indem er ihm den Atem einbläst. Das werde ich noch näher erklären müssen. Gott schenkt ihm eine lebenswerte Umgebung. Ja, er öffnet ihm einen wunderbaren, fruchtbaren Garten, den es zu bebauen und zu bewahren gilt. Er gibt ihm also eine Aufgabe, einen Sinn. Nein, der Garten Eden ist kein Schlaraffenland. Die Arbeit, sinnvolle Arbeit, gehört schon dazu. Mit diesem Gegenüber steht der Mensch in Verbindung, in Kommunikation. Von diesem Gegenüber empfängt er einsehbare Regeln, Geh- und Verbote. Und damit soll sein Leben lebenswert werden. Und er schenkt ihm noch ein drittes. Als Gegenüber hat der Mensch nicht nur Gott, sondern auch seinen Mitmenschen. Dafür revidiert Gott gar seinen ursprünglichen Schöpfungsplan, wenn er zu sich selbst spricht: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Partnerin geben, die zu ihm gehört. Übrigens klingt hier an, was später als Evolutionstheorie bezeichnet wurde. Ursprünglich stand der Mensch offensichtlich mit Tieren auf einer Ebene. Aber jetzt sucht er nach seinesgleichen, nach einem Menschen, nach einem Du. Dass diese Beziehung Gott-Mensch eine ganz vertrauensvolle ist, wird an dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen deutlich. Der Mensch, von Gott angeredet, vertraut seiner Wegweisung. Für ihn ist es keine Frage, dass er den Anweisungen seines Gegenübers folgt. Von ihm weiß er sich gehalten und getragen. In ihm weiß er sich geborgen. Warum sollte er ihn da in Frage stellen oder von seinem Platz verdrängen wollen? Ihr merkt schon, dass es dabei nicht geblieben ist. Nur ein Kapitel weiter wird diese enge und vertrauensvolle Beziehung in Frage gestellt. Sollte Gott gesagt haben, so hebt die Schlange als Verkörperung des Bösen, des Spalters an. Mit der Verdrehung der Wahrheit wird tiefes Misstrauen gesät. Der Gegenüber, nicht mehr als der Beschützer und Begleiter, sondern als der Konkurrent, der angeblich nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Der muss beseitigt werden. Der Mensch muss selbst dessen Platz einnehmen. Ach, wie entlarvend wird damit die Zukunft angekündigt, die Zukunft, unsere Gegenwart. Da gibt es kein Gegenüber, kein Du mehr, weil sich der Mensch selbst an die Stelle des Du gesetzt hat, weil der Mensch selbst Gott sein will, weil er nur noch das Ich kennt. Und an diesem Ich hängt nun sein ganzes Leben. Da ist eben kein Gegenüber mehr, der ihm das Leben geschenkt hat. Er ist ja nun dabei, selbst Schöpfer zu werden, selbst Leben zu produzieren. Da ist kein Gegenüber mehr, das ihm Wegweisung geben könnte. Den Weg durchs Leben muss er schon selbst finden. Gebote und Verbote werden immer mehr ins Abseits gedrängt. Da ist kein Du mehr, von dem man dankbar empfangen darf und dem man in Dankbarkeit schenken kann. Da ist das Bewusstsein verloren gegangen, dass wir als Menschen in ein größeres Ganzes gehören, dass wir Teil dieses Ganzen und in ihm geborgen sind und bleiben. Wie da der Odem nicht mehr etwas von Gott Geschenktes ist, im Hebräischen ist Odem das gleiche Wort wie Geist, und damit diese Beziehung verloren gegangen ist. Merkt ihr, wie da dieses Geformtwerden aus Lehm eine viel tiefere Bedeutung gewinnt, nicht als isoliertes Ich der Umgebung gegenüber, sondern Teil von ihr. Auch da geht es um Beziehung. Von der Erde sind wir genommen und zur Erde sollen wir wieder werden. Was für unsere Ohren erschreckend klingt, drückt eigentlich eine Zugehörigkeit aus. Im Hebräischen sind die Worte für Mensch und Erdboden übrigens fast gleich. Kein anderer als der Philosoph Friedrich Nietzsche hat diese neue Befindlichkeit drastischer beschreiben können. »Wir haben Gott getötet«, schreibt er, »und wir Irrlichtern nun einsam und verlassen durch das unendliche, dunkle und kalte Weltall.« Diese Einsamkeit greift auch auf der mitmenschlichen Ebene immer mehr um sich. Wo nur noch das Ich, der Wille um das eigene Wohlergehen im Mittelpunkt steht, da gerät das Du, der Mitmensch, immer mehr aus dem Blickfeld. Wie viele menschliche Beziehungen gehen in die Brüche oder bleiben vollkommen oberflächlich und unverbindlich? Wie viele Menschen leiden heute unter Einsamkeit und Verlassenheit? Und das in unserer Kommunikationsgesellschaft, die uns jederzeit mit allen Orten der Welt nicht nur akustisch, sondern auch visuell verbunden sein lässt. Da wird uns die alte Einsicht verständlich. Mit der Beziehung zu Gott geht auch die Beziehung zu unseren Mitmenschen verloren. Die genaue Umkehrung also des biblischen Wortes, wer Gott liebt, der liebt auch seinen Bruder und seine Schwester. Ich will es hier mit meiner sicherlich plakativen Beschreibung unserer gegenwärtigen Lebenswelt auf sich beruhen lassen. Ich wollte ja nur eine Gegenüberstellung zu unserer biblischen Geschichte, der Schöpfungserzählung versuchen und dabei verdeutlichen, dass uns zwar eine Menge an Wissen zugewachsen ist, dass aber auf der anderen Seite elementare Gegebenheiten verloren gegangen sind. Gegebenheiten, wie sie uns hier in dieser einfachen, auf den ersten Blick vollkommen veraltet anmutenden Schilderung vor Augen gestellt werden. Und wie wir sie als christliche Gemeinde wenigstens ein Stück weit zu leben und zu erleben versuchen, indem wir eben einander annehmen können, als Gegenüber, als Du gelten lassen können und nicht nur das Ich, das eigene Selbst im Blickfeld haben. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Das ist nicht zufällig das zentrale Gebot der Heiligen Schrift. Wo allerdings nur noch das Ich im Mittelpunkt steht, da zählt nur noch die Selbstliebe, da ist das Du aus dem Blickfeld geraten. Für uns als christliche Gemeinde darf und soll diese Verheißung der Schöpfung wieder neu erfahrbar werden. So sichert es uns der Apostel Paulus zu. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Eine neue Kreatur, in der diese enge Beziehung wiederhergestellt wird, in der wir als Gegenüber, als Du an- und ernst genommen werden, in der wir als Menschen angenommen sind, trotz unserer Fehlbarkeit. Weil sich uns da einer bedingungslos zur Seite stellt und uns ein für allemal in unserer Taufe zugesichert hat, siehe, ich bin bei dir alle Tage bis an das Ende der Welt. Taufe als Versicherung einer bleibenden Beziehung. Wenn wir nachher zum Tisch des Herrn eingeladen sind, dann soll diese Beziehung in zweifacher Hinsicht nicht nur höher, sondern auch sichtbar werden, ja, zum Schmecken sein, dass dieser Herr mit uns verbunden sein will in den Elementen von Brot und Wein und dass wir einander begegnen und annehmen und gelten lassen können als ich und du und so etwas von diesem hineingenommen sein in die Gemeinschaft, von dieser Geborgenheit erfahren dürfen, wie sie uns bereits in dieser uralten, aber gerade jetzt wieder aktuell werdenden Schöpfungserzählung zugesagt ist. Ja, und Klaus-Peter wird an dieser Stelle dann noch hinzufügen: Amen.